ARD.
Von diesen Warnsirenen wurden die Bewohner der Stadt Jerusalem heute Freitag mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Sirenen, die einen iranischen Luftangriff ankündigten, nachdem Israel zuvor den Iran angegriffen hatte. Und zwar offenbar mit gezielten Schlägen gegen Nuklearanlagen, gegen Wissenschaftler des iranischen Atomprogramms. Aber auch der Kommandeur der Revolutionsgarden und der Armeechef wurden iranischen Berichten zufolge getötet. Das alles ist ganz anderer Natur, ganz anderer Qualität als jener militärische Schlagabtausch, den sich Iran und Israel im Herbst vergangenen Jahres geliefert hatten. Und damit willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 13. Juni. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Auf Nahost schauen wir in diesem Podcast immer genau dann, wenn die Lage dort es erfordert. Und das tut sie heute ganz sicher. Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb weniger genau auf die Ukraine oder auch auf die Bundeswehr blicken.
Wir haben Ende dieses Monats den NATO-Gipfel. Und auf diesem NATO-Gipfel werden wir vermutlich massive Mehrforderungen auch in Richtung Deutschland haben, sowohl was unser Material angeht, als auch was unser Personal angeht. Und ich habe sogar meine Zweifel, ob die Zahl, die Boris Pistorius da genannt hat, ob die ausreicht, ehrlich gesagt.
Das war die skeptische Stimme von Marcel Bonert, Oberstleutnant und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Die Zahl, von der Bonert da spricht, ist die von Verteidigungsminister Boris Pistorius neulich in den Raum gestellte. 60.000, so lautete sie, bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten bräuchte die Bundeswehr, um ihre NATO-Ziele zu erfüllen. Schon das hat für die eine oder andere heruntergeklappte Kinnlade damals gesorgt. Auch in seiner eigenen Partei, wie das so viel diskutierte Friedensmanifest von Teilen der SPD zeigt, über das wir gleich auch noch sprechen werden. Marcel Bonert aber sagt, mit 60.000 werde man wohl nicht auskommen. Wenn man sich die NATO-Anforderungen ansehe, werde man wohl eher 80.000 brauchen. Was das alles mit dem am 15. Juni erstmalig stattfindenden Veteranentag zu tun hat, dazu gleich mehr. Zuvor aber, wie angekündigt, unser Blick Richtung Nahost. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts überschlagen sich noch die Ereignisse, aber wir fassen mal zusammen, was bisher bekannt ist. Über diese Luftschläge, die Israel Rising Lion, also übersetzt etwa erwachender Löwe, getauft hat. Stefan, was weiß man über diesen Angriff bislang?
Ja, du hast es gesagt, Kai, in der vergangenen Nacht hat Israel iranische Nuklearanlagen und andere Ziele im Iran angegriffen. Darunter, wie unser Korrespondent berichtet, auch Ölanlagen und mehrere Wohngebäude sowie das Hauptquartier der iranischen Revolutionsgarden. Es heißt von Seiten der israelischen Armee, dass man auch das iranische Luftabwehrsystem im Westen des Landes angegriffen habe, dabei Radaranlagen sowie Abschussrampen für Bodenluftraketen zerstört habe. Es sollen laut iranischen Medienberichten bei den Angriffen der iranische Armeechef und der Chef der Revolutionsgarden getötet worden sein, du hast es erwähnt, außerdem 6 Atomwissenschaftler. Und nach Angaben des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi gibt es schwere Schäden an der iranischen Atomanlage Natanz, die als eine der wichtigsten Anlagen im Iran gilt. Grossi warnt in Wien:
This development is deeply concerning.
Diese Entwicklung ist zutiefst besorgniserregend. Ich habe wiederholt erklärt, dass Atomanlagen niemals angegriffen werden dürfen, unabhängig vom Kontext oder den Umständen, da dies sowohl Menschen als auch der Umwelt schaden könnte. Solche Angriffe haben schwerwiegende Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit, Sicherung und Überwachung sowie auf den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit.
Es wurden nach dem Angriff aber offenbar keine erhöhten Strahlenwerte gemessen, jedenfalls nach allem, was wir nach wenigen Stunden wissen.
Es war ja, Stefan, immer wieder darüber spekuliert worden, dass Israel Ziele im Iran angreifen könnte, seit Jahren eigentlich. Es dürfte jetzt kein Zufall sein, dass dieser Angriff nach einem wirklich beunruhigenden Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde zum Thema Urananreicherung des Iran erfolgt. Ist das genau der Grund?
Vermutlich schon, denn jeder Fortschritt im Iran war ja alarmierend für Israel, das sich durch das iranische Atomprogramm existenziell bedroht sah. Netanjahus Regierung hatte wiederholt gewarnt und Teheran stets dementiert, das iranische Regime galoppiere in Richtung einer Atombombe. Man müsse das jüdische Volk vor einer existenziellen Gefahr schützen. Und Israels Verteidigungsminister Katz, der hat von einem Präventivschlag gesprochen und Israels Militärchef mit Blick auf die Entwicklung einer Atombombe von einem Punkt ohne Umkehr. Man habe nicht mehr warten können, so die Formulierung in Israel. Das Militär lieferte bislang aber keine Belege dafür. Es ist schwer zu sagen, zusammengefasst, wie weit das iranische Atomprogramm vorangeschritten ist, zumal unabhängige Inspektoren ja lange keinen Zugang mehr hatten. Aber laut den erwähnten Berichten der Internationalen Atomenergiebehörde soll der Iran mittlerweile über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60% verfügt haben. Innerhalb kurzer Zeit ließe sich, davon ging man aus, das Uran auf 90% anreichern. Das würde dann für Nuklearwaffen reichen und 400 Kilogramm würde nach Schätzungen für etwa 9 Atombomben reichen. Erst am Donnerstag hatte die Internationale Atomenergiebehörde erklärt, der Iran komme seiner Verpflichtung zur Offenlegung seiner Arbeiten an der Anreicherung von nuklearfähigem Material weiterhin nicht nach. Der Iran habe daraufhin angedroht, die Urananreicherung abermals zu beschleunigen. Und das ist ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags. Der Iran behauptet dagegen, dass noch zum Abschluss, wie schon seit vielen Jahren, sein Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken. Manche weisen darauf hin, dass Israels Angriff sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet habe, auch weil die USA ihr Botschaftspersonal im Irak und an anderen militärischen Stützpunkten der Region reduziert hatten. Das ist für uns ja immer so ein Warnhinweis. Laut unbestätigten Berichten von US-Medien aus Furcht vor einem bevorstehenden israelischen Angriff auf den Iran.
Ich hatte ja schon gesagt, im Herbst vergangenen Jahres hatte Israel noch davon abgesehen, Irans Ölanlagen, vor allem aber das iranische Atomprogramm anzugreifen. Eine Antwort aus Teheran war also erwartbar. Die iranische Führung hat ja auch verlautbaren lassen, diese Angriffe aus Israel seien eine Kriegserklärung. Wie sieht die Antwort jetzt zunächst mal aus?
Ja, laut Meldung hat der Iran bereits seit dem Angriff rund 100 Drohnen auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert. Aber es steht wohl noch mehr zu befürchten. Die iranische Armee hat schon angekündigt, bei ihrer Reaktion werde es keine Grenzen geben. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei drohte Israel mit folgenschweren Konsequenzen, mit einer harten Strafe. Und die iranische Regierung hat betont, Israels Angriffe machten deutlich, dass Teheran Fortschritte bei der Urananreicherung und beim Raketenbau machen müsse. Da kündigt sich also so eine Aufrüstungsspirale an, auch in der Region.
Und dann der wichtige Blick in die USA, denn Präsident Donald Trump befand sich ja mitten in Verhandlungen mit dem Iran. Er wollte einen neuen Nukleardeal, nachdem er ja den alten bereits bestehenden in seiner ersten Amtszeit in den Papierkorb befördert hatte. Und Trump wollte die Gespräche nach eigenem Bekunden ja auch weiterführen. Waren denn die USA in diesen Angriff eingebunden?
Das wirft der Iran den USA zumindest vor. Die Angriffe hätten nicht ohne die Koordinierung und Genehmigung der Vereinigten Staaten ausgeführt worden sein können. So erklärte es das iranische Außenministerium, wenig überraschend. Und US-Außenminister Rubio hat dagegen bestritten, dass die Vereinigten Staaten an dem israelischen Angriff beteiligt waren. Aber die USA und Israel sind sich zuletzt bei dem Vorgehen ja generell nicht immer einig gewesen. US-Präsident Trump hatte vor kurzem dazu aufgerufen, Angriffe auf den Iran zu unterlassen, denn sein Land verhandle derzeit mit dem Iran über ein neues Atomabkommen. Das alte, du hast es erwähnt, hatte Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt. Das stammte noch aus Obamas Zeiten. Am kommenden Sonntag ist eigentlich die 6. Runde dieser Nuklearverhandlungen im Oman angesetzt gewesen. Ob es jetzt dazu noch kommt, fraglich, würde ich sagen. Und nach dem israelischen Angriff auf den Iran hatte es zunächst ja auch kaum verbalen Beistand aus Washington gegeben. Aber aus meinen USA-Jahren, Kai, weiß ich, wie eng Trump und Netanyahu sind und dass Israels Ministerpräsident die Amerikaner seit vielen Jahren schon bekniet, präventiv mit Militärschlägen gegen das iranische Atomwaffenprogramm vorzugehen, bevor es zu spät ist und das Regime in Teheran über die Atombombe verfügt. So, dazu ist es jetzt gekommen und US-Präsident Donald Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen rund um sein Atomprogramm abzuschließen. Es habe bereits viel Tod und Zerstörung gegeben, aber noch sei Zeit, dieses Gemetzel so wörtlich zu beenden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist, heißt es wörtlich.
Und wie fallen weitere Reaktionen auf diesen Angriff aus, also bei uns und weltweit?
Ja, ich fange mal mit dem Bundeskanzler an. Der wurde am Morgen von Israels Premierminister Netanyahu telefonisch über die Angriffe informiert. Friedrich Merz wird in einer Mitteilung mit den Worten zitiert, dass Israel das Recht habe, seine Existenz und Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Aber er rief auch beide Seiten zur Zurückhaltung auf, damit es nicht zu einer weiteren Eskalation in der Region kommt. Es gab auch bereits eine Sitzung des Sicherheitskabinetts mit dem Ergebnis, dass der Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen in Deutschland verstärkt wird, vorsorglich, und auf der anderen Seite alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz deutscher Staatsbürger in Israel, im Iran und in der Region getroffen werden sollen, wobei unklar ist, was das genau bedeutet. Auch andere wie Frankreich oder UN-Generalsekretär Guterres haben alle Seiten zur Zurückhaltung, zur Mäßigung aufgerufen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat an die Mitgliedstaaten appelliert, auf eine Deeskalation im Nahen Osten hinzuwirken und von einer einseitigen Aktion Israels gesprochen. Staaten wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Angriff Israels deutlich verurteilt. Und Russland, das bekanntermaßen über enge Beziehungen zum Iran verfügt, hat nach den israelischen Angriffen die so wörtlich schwere Eskalation der Spannungen in der Region verurteilt.
Vielen Dank für diesen ausführlichen Überblick. Und damit schwenken wir dann mit unserem Blick wieder zurück in die Ukraine, aber auch nach Berlin, wo an diesem Sonntag der erste Veteranentag begangen wird, zu Füßen des Bundestags, der unter anderem ja den Zweck erfüllen soll, eine nach wie vor spürbare und sichtbare Kluft zwischen Bundeswehr und Gesellschaft zu schließen, die aber, woran Russlands Machthaber Putin zweifellos großen Anteil hat, kleiner geworden ist.
Das hat sich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine geändert. Ja, dieser Krieg wirkt unmittelbar auf unseren Alltag ein. In jedem Fall hat die Bevölkerung verstanden, wofür Militär da ist.
Das sagt Marcel Bonert vom Bundeswehrverband. Dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt, aber wir sind in diesem Interview auch, ich will jetzt nicht sagen abgedriftet, aber immer wieder auf die Frage gekommen, leistet so ein Veteranentag nicht einer Militarisierung Vorschub? Sind wir zu alarmistisch, was die russische Bedrohung angeht? Und dazu passt sehr gut zu dieser Frage, Stefan, dass Teile der SPD ein wirklich heiß diskutiertes sogenanntes Friedensmanifest veröffentlicht haben dieser Tage.
So ist es. Rund 100 Mitglieder des linken Flügels haben wenige Wochen vor dem Parteitag dieses Manifest unterzeichnet. Das fordert, im Konflikt mit Russland nicht nur auf militärische Stärke zu setzen, sondern auch auf Diplomatie. Der Appell also weniger Aufrüstung, mehr Gespräche mit Russland. Zu den Unterzeichnern gehören recht prominente Genossen, wie der frühere Parteivorsitzende Norbert Walter Borjans oder Hans Eichel, einst hessischer Ministerpräsident und Bundesfinanzminister. Auch Ralf Stegner hat unterschrieben und er beschreibt seine Skepsis gegenüber der massiven Aufrüstung so.
Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir unsere Ressourcen dafür verwenden, auf gemeinsame Sicherheit hinzusteuern. Die passiert nicht unter Freunden, ich sage es nochmal, es ist eine schwierige Sache. Über Waffen kann öffentlich jeder Trottel reden, auch der ein Gewehr nicht unterscheiden kann von einem Regenschirm. Aber Diplomatie findet hinter verschlossenen Türen statt.
Ja, von Trotteln ist die Rede. Der für seine scharfe Zunge und mitunter provozierende Thesen bekannte Stegner hat in etlichen Interviews betont, dass er nicht als Russlandversteher oder gar fünfte Kolonne Moskaus gebrandmarkt werden will. Er könne Putin nicht leiden, aber zur Wahrheit gehöre, dass man Russland militärisch nicht besiegen kann.
Aber wie man mit einem nicht verhandlungsbereiten Russland und ja auch unsere Demokratie hier mit hybrider Kriegführung bekämpfenden Kreml ins Gespräch kommen will, das ist mir zumindest noch nicht so richtig klar geworden. Aber wie kommt denn dieses Manifest bei der SPD-Parteiführung an, die ja eigentlich mal einen anderen Russlandkurs eingeschlagen hatte und den auch fortführen wollte?
Das stimmt. Die Partei- und Fraktionsspitze zeigt sich mäßig begeistert. Der Vorsitzende Lars Klingbeil versuchte, die Kontroverse kleinzureden und meinte wörtlich, militärische Stärke und diplomatische Bemühungen seien doch zwei Seiten derselben Medaille. Aber ich höre von einzelnen SPD-Abgeordneten, dass sie den Unterzeichnern des Manifestes übel nehmen, sich sozusagen als einzige aufrechte Friedensbewegung darzustellen und so zu tun, als seien alle anderen sozusagen rüstungsgeil und kriegsbesessen. Ziemlich entnervt klang etwa Verteidigungsminister Pistorius, der ja gerade wieder in Kiew war, um der Ukraine Deutschlands Solidarität zu versichern und Rüstungskooperationen voranzutreiben. Den Autoren des Manifestes wirft Boris Pistorius Realitätsverweigerung vor, was ja im Klartext heißt, Kai, dass seine Parteifreunde die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollen.
Wladimir Putin hat jeden Versuch von Gesprächen über schon nur eine Waffenruhe sabotiert oder eben verhindert und gar nicht erst wahrgenommen und gleichzeitig die schlimmsten nächtlichen Angriffe auf zivile Einrichtungen der Ukraine fliegen lassen mit bis zu 400, 500 Drohnen und Marschflugkörpern und Raketen. Das ist eine Antwort, eine nonverbale Antwort auf jedes Friedensangebot. Also wer ist eigentlich hier derjenige, der sich diplomatischen Bemühungen verweigert? Wir sind es nicht in Deutschland oder in Europa. Der Verantwortliche sitzt in Moskau.
Ich fürchte, dieses Papier wird die SPD und auch uns noch weiter beschäftigen. Du hast ja, Stefan, den Ukraine-Besuch von Pistorius schon angesprochen. Was hatte der Verteidigungsminister da im Gepäck, außer der Versicherung, dass auch die neue Bundesregierung, dass Deutschland also weiter an der Seite der Ukraine steht?
Ja, Pistorius hat weit mehr als warme Worte mitgebracht nach Kiew, vor allem zusätzliche Finanzhilfe für 1,9 Milliarden Euro, mit denen die Ukraine selbst Waffen, Munition und Ausrüstung produzieren soll. In Zusammenarbeit mit deutschen Rüstungsfirmen. Das ist eine neue Stufe der Unterstützung, wie auch Gastgeber Selenskyj betonte, der Deutschland zu den stärksten Unterstützern seines Landes zählt inzwischen.
Sind denn solche gemeinsamen Rüstungsprojekte vielleicht auch ein wenig Ausgleich dafür, dass die Bundesregierung ja dem von Russland überfallenen Land auch weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper liefern will, wie der Verteidigungsminister ja vor Journalisten in Kiew jetzt nochmal klargestellt hat?
Ja, das mag sein. Pistorius selbst wollte da keinen Zusammenhang herstellen. Denn natürlich ist die Ukraine vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf westliche Unterstützung angewiesen. Und über die kommenden 3 Jahre wird Deutschland auch weitere IRIS-T-Flugabwehrsysteme liefern, wofür sich der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew bedankte. Aber Pistorius betonte, das ist mir aufgefallen, bei seinem Besuch mehrfach, was sich inzwischen auch in der NATO und der EU durchzusetzen scheint. Waffenlieferungen und Ringtausche sollen zunehmend durch Vor-Ort-Produktion von Waffen und Munition ersetzt werden. Trotz des anhaltenden Krieges ist die Rüstungsindustrie der Ukraine nämlich nicht nur leistungsfähig, sie reagiert auch bemerkenswert schnell auf technologische Veränderungen, etwa im Hinblick auf den Einsatz und die Abwehr von Drohnen oder künstliche Intelligenz im Krieg.
Das erinnert ja, also diese Unterstützung der Rüstungsproduktion in der Ukraine, fast so ein bisschen an das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe, das wir eigentlich eher aus einem anderen Gebiet, nämlich aus der alten Entwicklungshilfe kennen, oder?
Ja, der Gedanke ist jedenfalls Hilfe bei der eigenen Stärkung, wobei alle Militärexperten sagen, was ja auch von uns häufiger thematisiert wurde, Kai, von den Erfahrungen der Ukrainer im Krieg profitieren viele. Waffenentwickler und Hersteller, die Bundeswehr und die NATO. Auf der anderen Seite aber zweifellos auch die russische Rüstungsindustrie, Putins Verbündete Nordkorea und Iran sowie Chinas Drohnen- und Waffenhersteller. Das reale Gefechtsfeld ist, so zynisch das klingt, auch ein Experimentierfeld, ein Versuchslabor.
Damit sind wir bei der militärischen Lage. Was gibt es da Neues von den Frontlinien aktuell?
Ja, ich will es heute kurz und knapp halten, was aber nicht heißen soll, dass Putins Angriffskrieg irgendwie Pause macht. Im Gegenteil, laut ukrainischer Luftwaffe hat Russland in der Nacht zum Freitag mit Dutzenden Kampfdrohnen vom Typ Shahed und weiteren Drohnen angegriffen. Auch 4 ballistische Iskander-Raketen MKN-23 seien auf die Ukraine abgefeuert worden. Es gab 4 Tote und 24 Verletzte bei verschiedenen Angriffen auf vornehmlich zivile Ziele. Betroffen unter anderem die Regionen Cherson, Kharkiv und Saporischschja. Und abseits von den anhaltenden massiven Luftangriffen auf ukrainische Städte, die ja mit wenigen Unterbrechungen seit Tagen anhalten, haben Beobachter dieses Krieges den Eindruck, dass die Sommeroffensive der Angreifer faktisch begonnen hat. Russische Truppen wollen augenscheinlich vor allem weitere Teile des Donetsk-Beckens besetzen, rücken aber auch im Norden vor. vor allem im Bezirk Sumy, der ja schon eine Weile unter Druck steht, wie du hier zuletzt berichtet hattest, Kai.
Ja, vielen Dank für diesen Überblick, Stefan. Nun begeht zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt Deutschland an diesem Sonntag und dann in Zukunft an jedem 15. Juni einen Veteranentag. Ein Tag zu Ehren aller noch aktiven, aber auch ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien.
So hat es Verteidigungsminister Boris Pistorius formuliert beim Bundestagsbeschluss für diesen Veteranentag im April vergangenen Jahres. Über hohe Ansprüche in schwierigen Zeiten, über eine Debatte, bei der, siehe SPD-Manifest, nicht wenige meinen, wir verfallen in Alarmismus und Militarismus. Und über die Frage, wie weit voneinander entfernt Gesellschaft und Truppe weiterhin sind, spreche ich mit Oberstleutnant Marcel Bonert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, also der Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten. Meine erste Frage an Herrn Bonert lautete, jetzt könnte man sagen, dass Veteranen jetzt mehr Anerkennung erhalten sollen, ist eine durchschaubare Taktik, denn die Bundeswehr braucht unbedingt Personal angesichts der russischen Bedrohung von bis zu 60.000 zusätzlichen Kräften, hatte Verteidigungsminister Pistorius ja vor ein paar Tagen gesprochen. Ist doch klar, dass Soldaten da Würdigung erfahren müssen, sonst kommen sie ja nicht zur Truppe. Ist das genau der Hintergrund?
Naja, die Veteranenbewegung, sage ich mal, hat mit Beginn der Auslandseinsätze sich angefangen zu bilden, also Anfang der 1990er Jahre. Und in den letzten drei Dekaden war die Bundeswehr eben massiv in diesen Auslandseinsätzen engagiert. So. Und in der Tat ist es so, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Anfang 2022 dazu geführt hat, dass wir einen neuen Fokus auf dieses Thema hatten und auch wir als Bewegung uns neu formiert haben. So. Und es gab die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Das ist eine große internationale Veranstaltung, paralympisch gewesen, wo man Anerkennung und Wertschätzung für die Olympioniken sozusagen, also die verwundeten, traumatisierten, verletzten Soldatinnen und Soldaten international dort ausgedrückt hat. Und das war so ein bisschen Katalysator für das Thema hierzulande. Mag sein, dass das, was in der Ukraine passiert, so tragisch es ist, auch in dieses Thema eingezahlt hat. In jedem Fall ist es in dieser Zeit größer geworden. Und wir haben dann Anfang 2024 die Entscheidung dafür gehabt, dass wir einen solchen Veteranentag jetzt begehen. So, der hat natürlich vor allem den Schwerpunkt Anerkennung und Wertschätzung für diejenigen, die bereit sind, ihr Leben in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, im weitesten Sinne. Wenn er auch noch zur Imagepflege der Bundeswehr beiträgt oder dafür, dass Menschen so ein bisschen die Distanz zur Bundeswehr verlieren und diese Black Box sich für sie öffnet, dann ist das gut. Und Verteidigung ist ohnehin nur noch gesamtgesellschaftlich und gesamtstaatlich möglich. Wenn man hier Bundeswehrgesellschaft enger zusammenbringen kann, dann ist es doch für uns alle eine gute Sache.
Kommt denn dann der Veteranentag, wenn Sie die Auslandseinsätze ansprechen, wie den in Afghanistan oder auch den in Mali, kommt der dann nicht zu spät? Hätte es den nicht längst geben müssen, weil diese Ära von Auslandseinsätzen, dieser großen Auslandseinsätze, die ist ja eigentlich schon wieder vorbei.
Die neigt sich jetzt dem Ende entgegen. So ist es. Die ganz großen Kontingente, da sage ich mal, sind wir jetzt von weg. Wir haben jetzt, je nachdem wie man rechnet, so um die 1.000, ne, wenn man ganz umfangreich denkt, noch 2.500 Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätzen im Jahr 2011. Da waren wir eher so bei 10.000. Aber nochmal, dieser Veteranentag ist ja nicht nur für die Einsatzveteranen. Ich glaube, dass gerade die diese Identität Veteran haben, aber der Tag ist auch für diejenigen gedacht, die im Kalten Krieg ihren Dienst geleistet haben oder die jetzt ihren Dienst leisten. Deswegen ist es schon so, dass wir das ganze Bild dort abbilden wollen. Wir sind spät dran als Deutschland. Tatsächlich bei meinen oder unseren Recherchen haben wir jetzt keine Nation gefunden im westlichen Bereich, die nicht einen Tag hat, wo sie ihre Soldatinnen und Soldaten ehrt, egal ob ehemalig oder aktiv oder Auslandseinsatz oder ähnliches. Das heißt, ja, wir sind sehr spät dran damit. Man muss das natürlich vor dem Hintergrund unserer Historie verstehen, vor der dunklen Zeit des Nationalsozialismus und vor einer gewissen Militärskepsis, die wir in unserem Land schon spüren, ne? Die sich aber eben auch seit Februar 2022 ändert. Das lässt sich auch in Studien nachweisen. Die Bevölkerung ist heute sehr bereit, weit überwiegend mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben, Soldatinnen und Soldaten zu ehren, auch für ein Wehrpflichtmodell oder ähnliches. Also da hat sich wirklich was verschoben und das spürt man auch, wenn man in Uniform Form außerhalb von Kasernen unterwegs ist heutzutage.
Sie haben die deutsche Geschichte angesprochen und es gibt ja auch weiterhin diese Kritik am Veteranentag, der würde einer Militarisierung oder Verherrlichung des Soldatenberufs gleichkommen. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt in irgendeiner Form?
Ja, wir müssen als demokratische Gesellschaft solche Kritik natürlich aushalten und dass es eine Debatte in Bezug auf Militarisierung gibt in einer Phase, in der wir sehr massiv wieder in die Bundeswehr investieren, ist klar und das war irgendwie auch absehbar. Ja, wir haben ja im Laufe der Woche gerade das Manifest im Umfeld der SPD für Frieden in Europa in den Medien heiß diskutiert. Ich glaube, ne, wie viele andere auch, dass da eine Menge Verklärung drin ist und eine Menge Naivität gegenüber dem, was wir in Russland und auch China, Iran und Nordkorea sehen. Deshalb glaube ich, dass wir durchaus als Gesellschaft das diskutieren müssen. Bin aber der Meinung, dass vieles von dem, was wir jetzt gerade tun, tatsächlich alternativlos ist. So. Und so ein Veteranentag, ich meine nochmal, jede andere westliche Nation macht das und vermutlich auch Nationen, die wir auf der gegnerischen Seite verorten. Und das ist ja nicht nur so, dass wir damit Anerkennung und Wertschätzung für diejenigen ausdrücken, die ihren Dienst in das Leben unserer Gemeinschaft stellen. Ja, und in den letzten 30 Jahren waren das eben Soldatinnen und Soldaten irgendwo an den äußersten Winkeln dieser Welt, in irgendwelchen Kriegsregionen, die ziemlich unbeachtet von unserer Gesellschaft dort in Dienst versehen haben, wo es Gefallene gab, wo es Verwundete gab, wo es Traumatisierte gab. Und viele von denen fühlten sich bei ihrer Rückkehr eben hier nicht mehr integriert und kamen hier einfach nicht mehr an. Ja, und ich sag mal, aus diesem Leidensdruck heraus hat sich auch diese Bewegung dann als Graswurzelbewegung über die letzten Jahre geformt. Und jetzt ist sie an einem Zwischenziel, sage ich mal, angelangt. Das, dieser Veteranentag ist wirklich ein bedeutendes Symbol und stellt, glaube ich, eine Normalität her, die es bei Menschen geben sollte, die man im Auftrag des Parlaments, ja, wir sind eine Parlamentsarmee, Politik entsendet uns für unser Land in Einsätze, die man als einen Staatsbürger in Uniform, den wir in der Mitte der Gesellschaft haben wollen, die man auch genau durch so etwas da reinpackt.
Daher ja auch die zentrale Veranstaltung sozusagen in der Herzkammer der Demokratie, also am Fuße des Reichstags. Damit sind wir ja eigentlich schon beim Verhältnis Gesellschaft und Truppe. Das haben Sie ja schon angedeutet. Der Afghanistan-Einsatz war sehr, sehr unpopulär. Es gab viele, die gesagt haben, es herrschte zwischen Gesellschaft und Truppe eher so eine Art freundliches Desinteresse, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Daher geht es ja bei diesem Veteranentag auch darum, diese Lücke, die jahrelang klaffte, würde ich mal sagen, zwischen Gesellschaft und Truppe, zu schließen. Jetzt haben Sie auch schon angedeutet, der russische Machthaber Putin hat ja bewirkt, dass das Ansehen, die Wertschätzung der Bundeswehr tatsächlich gestiegen ist, wo die Soldatinnen und Soldaten ja einen Eid darauf schwören, notfalls eben mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit unsere Verfassung, unsere Demokratie zu verteidigen. Und es gibt ja Umfragen, die belegen, dass mittlerweile, ich glaube, 80% der Deutschen eine positive Einstellung zur Truppe haben. Also da hat sich viel gedreht, aber wie viel muss da noch zusammenwachsen aus Ihrer Sicht?
Na, ich glaube, wir sind da tatsächlich auf einem ziemlich guten Weg inzwischen. Es ist immer noch so, dass die Berührungspunkte zwischen Bundeswehr und Gesellschaft zu gering sind. Ja, seit einigen Jahren sieht man ja wieder Soldatinnen und Soldaten vermehrt an den Wochenenden in der Bahn, ja, die dort in Uniform eben die Möglichkeit nutzen, dort kostenfrei Bahn zu fahren. Da gibt es neue Berührungspunkte und insgesamt dadurch, dass jetzt nicht wie in den Auslandseinsätzen, wo Soldatinnen und Soldaten irgendwo weit entfernt Dinge getan haben, die mit der Realität hier in diesem Land überhaupt nichts zu tun haben mussten. Ja, sie konnten das ganz bequem ausblenden, was irgendwo in Mali, Afghanistan, im Roten Meer oder sonst wo passiert ist. Das hat sich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine geändert. Ja, dieser Krieg wirkt unmittelbar auf unseren Alltag ein, ob es jetzt durch eine Medienberichterstattung ist, rund um die Uhr oder dadurch, dass wir ukrainische Flüchtlinge hier im Land haben. In jedem Fall hat die Bevölkerung verstanden, wofür Militär da ist. Ja, und die Sinnhaftigkeit des Militärs ist Bevölkerung inzwischen wieder klar. Wenn man in Studien schaut, das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr gibt einmal im Jahr so eine Bevölkerungsumfrage raus und schaut, wie ist der Status der Bundeswehr, wie ist das Verhältnis Bundeswehr-Gesellschaft, sieht man, wie schon kurz angesprochen, dass es da einen deutlichen Sprung nach oben gab. Man sieht aber auch, dass ganz, ganz viele Menschen immer noch angeben, dass sie keinen einzigen Soldaten kennen und dass sie keinerlei Berührungspunkte zu Soldatinnen und Soldaten haben, also persönliche Berührungspunkte. So, und dafür, Sie sprachen gerade an, am Reichstag die Zentralveranstaltung in Berlin oder über 150 Veranstaltungen, die wir am und um den 15.06. in der Fläche dieser Republik jetzt schon registrieren konnten. Dafür bietet natürlich so ein Tool oder so ein Format wie ein Veteranentag eine Möglichkeit. Ja? Weil nicht wie an dem Tag der Bundeswehr in den letzten 10 Jahren Menschen in Kasernen sich begeben müssen, sondern weil wir hier mit der Bundeswehr, wie Sie es gerade sagten, in das Herz unserer Demokratie gehen und Menschen auch beiläufig einfach dort teilnehmen können. Und ich sag mal, in Berlin, die fahren ja tatsächlich ordentlich was hoch da. Ja? Das Michael Schulte, das Glasperlenspiel, Bryan Adams und so. Also da ist wirklich ein Programm geboten, was jetzt nicht militaristisch ist. Ja, da fahren jetzt keine Panzer von der Militärparade irgendwie vom Bundestag vorbei, sondern das hat Volksfestcharakter, das soll dialogisch orientiert sein, das soll Bundeswehr und Gesellschaft zusammenführen.
Genau, soll Zivilisten und Soldatinnen, Soldaten sollen da eben ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, das zentrale Ziel dieser Veranstaltung.
Ja, so ist es. Ne? Blackbox Bundeswehr öffnen, vielleicht auch so ein bisschen Unbehaglichkeit, die einfach bei Menschen vorhanden ist, so ein bisschen Schwellenangst, ne, in eine Kaserne zu gehen oder sich überwinden müssen, meinem Soldaten zuzurufen, danke für Ihren Dienst oder fröhlichen Veteranentag oder so, das soll da an dieser Stelle aufgebrochen werden. Ne? Und ich glaube, so wie das Programm angelegt ist, gibt es da eine gute Möglichkeit. Das Wetter ist jetzt auch gut, was die Prognosen betrifft. Und wie gesagt, der Bundestag ist ja in der Nähe des Hauptbahnhofs Berlin ganz gut frequentiert. Ich bin da guter Dinge, dass es eine schöne Veranstaltung wird.
Nun soll es ja bundesweit auch Veranstaltungen geben. Ich habe aber auch schon die Kritik gehört, dass in der Fläche, also im Rest des Landes, also es können ja einfach nicht alle 80 Millionen oder 85 Millionen Deutsche nach Berlin kommen, dass da noch zu wenig passiert an anderen Standorten.
Ja, das ist, also wir konnten es am Ende nicht absehen. Ja, wir haben vor einem knappen Jahr begonnen, die ersten konkreten Planungen für diesen Veteranentag durchzuführen, also gemeinsam mit der Bundesregierung, Vertretern dort, mit dem Bundesministerium Verteidigung, wir als Verbände. Und die, ich sag mal, Regierung sagt klar, sie konzentriert sich, also die Bundesregierung, sie konzentriert sich auf diese eine Zentralveranstaltung Berlin. Der Rest muss in der Fläche wachsen. Der Veteranentag hat nämlich gegenüber dem Tag der Bundeswehr beispielsweise oder gegenüber Tagen der offenen Tür den Ansatz zu sagen, hier geht es darum, nicht von der Bundeswehr für die Bundeswehr oder von der Bundeswehr für die Gesellschaft was zu tun, sondern hier geht es darum, dass die Gesellschaft ihre Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, Dankbarkeit, was auch immer, gegenüber Soldatinnen und Soldaten ausdrückt. So. Und was wir versucht haben in den letzten Monaten ist, ich sag mal, Fläche zu aktivieren, in Kirchen, Bildungseinrichtungen, Sportvereinen zu gehen oder mit denen zu sprechen und zu sagen, hier gibt's Ideen, was ihr für Veteraninnen und Veteranen tun könntet. Und das hat eben hier und da verfangen und hier und da noch nicht so. Die Spannbreite dessen, was man da tun kann, die ist gigantisch. Ja, Sie können als Unternehmen, weiß ich nicht, sagen, an dem Tag gibt's hier einen Rabatt. Oder Sie können als Sportverein sagen, so wie es kürzlich Frankfurt Galaxy mal gemacht hat, wir lassen unseren Football zum Spielbeginn in das Stadion bringen durch Soldatinnen und Soldaten, ne, drücken das dadurch aus, ein bisschen amerikanisch. Oder ganz simpel, wie wir es jetzt beispielsweise mit der Münchner Sicherheitskonferenz haben, zu sagen, pass auf, setz doch an dem Tag bitte einfach ein Posting ab bei Social Media und sag fröhlichen Veteranentag, vielen Dank und so. Das ist ja eine ganz kleine, niedrigschwellige Maßnahme, die auch nicht viel Geld kostet, mit dem man da eine Wertschätzung ausdrücken kann. Und natürlich ist es immer mal wieder eine finanzielle Frage. Wir werden in diesem Jahr noch einen Veteranenkongress machen im September und werden auswerten, was an diesem ersten Veteranentag gut gelaufen ist, wo es Verbesserungspotenzial gibt und wie wir das dann hoffentlich im nächsten Jahr noch mal ein bisschen nach oben drehen können.
Jetzt hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius ja bei dem Bundestagsbeschluss, also im April vergangenen Jahres, auch die Würdigung einer ganz bestimmten Personengruppe versprochen.
Wenn wir heute über 10 Millionen Veteranen und Veteranen sprechen dürfen und wollen, wir die nicht vergessen, die ihren Einsatz für ihre Nation mit dem höchsten Gut bezahlt haben, ihrer Gesundheit und ihrem Leben. An sie alle denken wir besonders.
Wir haben ja für unseren Podcast Killed in Action Trauma Bundeswehr, der hier auch im Feed von Streitkräfte und Strategien erscheint, mit mehreren im Einsatz seelisch Erkrankten gesprochen, also welchen, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Einsatz nach Hause gekommen sind. Das betrifft ja Hunderte, wenn nicht Tausende, die sich auch streiten mit der Bundeswehr um Anerkennung einer Schädigung aus dem Einsatz. Nicht wenige reden auch von einem dritten Krieg, den sie hier zu führen hätten gegen ihren Dienstherrn. Werden diese Menschen aus Ihrer Sicht insgesamt ausreichend gewürdigt und kann der Veteranentag da irgendetwas bewirken, dass sich im System Bundeswehr da noch Dinge verbessern?
Ich glaube, dass so ein Veteranentag ganz grundlegend, nicht nur in der Bundeswehr, sondern gesamtgesellschaftlich ein Verständnis dafür schaffen kann, was Menschen, die aus Einsätzen oder Missionen oder vielleicht auch aus ihrem regulären Dienst in diesem Land in der Bundeswehr herausstolpern mit einer Verwundung, einer Verletzung oder sogar gefallen sind, also Hinterbliebene, dass der Fokus auf die mehr gelenkt werden kann. Ja, wir haben in dieser ganzen Veteranendebatte haben wir im Grunde zwei große, wir nennen das Handlungsfelder. Das ist einmal Anerkennung, Wertschätzung und das ist auf der anderen Seite Betreuung, Fürsorge. Der Veterantag liegt vor allem diesem Handlungsstrang Anerkennung, Wertschätzung. Hier geht es darum, eine gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit, einen Respekt, Wertschätzung, Dankbarkeit, was auch immer, gegenüber dieser Gruppe auszudrücken. Und die Idee, die dahinter liegt, auch unter diesem Veterantag, ist zu sagen, das alles zahlt ja auf das Thema Betreuung und Fürsorge mittel- und langfristig ein. Also Menschen, die mit der Bundeswehr was verbinden, die Soldatinnen und Soldaten kennen, sind auch eher bereit zu sagen, ach Mensch, da ist mal jemand verwundet worden, traumatisiert worden. Ihr müsst dem die entsprechende Versorgung zukommen lassen. Auch das zeigen übrigens Studien, dass es da in der Gesellschaft jetzt schon eine große Bereitschaft gibt, zumindest seit Februar 2022. Die juristischen Rahmenbedingungen für diese traumatisierten, Verwundeten und Hinterbliebene, die sind inzwischen tatsächlich gut. Ja, also im internationalen Vergleich könnte man tatsächlich sagen, exzellent. Wo wir den großen Haken sehen, ist halt immer wieder die praktische Umsetzung. Ja, bürokratische Prozesse in der Bundeswehr, die diesen gerade Traumatisierten immer noch mehr auflasten, wenn sie mental ohnehin schon am Limit sind. Und da wirken auch wir als Bundeswehrverband immer wieder ein, zu sagen, ey, ihr dürft eben nicht in diesen dritten Krieg schicken, sondern ihr braucht Menschen, die denen an der Seite stehen und wertschätzend, ja, in einer, sag mal, in einer Art Beweislastumkehr. Also wir gehen erstmal davon aus, dass das, was er uns erzählt, dass es der Wahrheit entspricht und sind nicht immer skeptisch, ob er uns vielleicht einen Bären aufbinden will, dass ihr da, ne, einfach vernünftig, unbürokratisch, human, auf Augenhöhe mit diesen Menschen umgeht und wir dann auch die wertschätzend behandeln. Ja, und wie gesagt, am Veterantag, der kann dafür den Boden bereiten, auch in diesem Feld noch besser zu werden.
Beweislastumkehr heißt in dem Fall, dass also der im, sagen wir mal, Karfreitagsgefecht 2010 Traumatisierte eben nicht in einem langwierigen Prozess beweisen muss, ja, ich war wirklich da und ja, auf mich ist wirklich die Panzerfaust zugeflogen, sondern umgekehrt. Die Bundeswehr muss nachweisen, dass es eben nicht so war, damit eben dieser Papierkrieg verkleinert wird, richtig?
Im Kern schon, genau. Natürlich, also da geht es auch um große Summen. Und Sie haben natürlich in diesem Feld Traumatisierung, posttraumatische Belastungsstörung immer die Problematik, dass Sie das nicht sehen, ja, und Sie nicht in den Kopf von diesen Menschen reingucken können. Es gibt in Berlin das Psychotraumazentrum, mit dem wir auch regelmäßig im Austausch sind, die sagen mir schon, dass mittlerweile das Instrumentarium, so etwas zu erkennen, tatsächlich so gut ist, dass sie über die Zeit auch jemanden, der dort möglicherweise Trittbrettfahrer ist, erkennen und ausfiltern können mit einer guten Trefferquote. So. Aber sie müssen natürlich, weil wir hier staatliche Gelder verwalten, auch eine gewisse Sorgfalt bei der Analyse haben, überhaupt keine Frage. Aber genau das, was Sie sagen, ist eine Forderung von uns. Wenn jemand doch nachweislich beispielsweise am Karfreitagsgefecht teilgenommen hat, dann gehen wir erstmal davon aus per se, weil wir alle wissen, was das für ein Gefecht war und was das für die Bundeswehr bedeutet hat, dass das, was er oder sie uns hier sagt, dass es stimmt und lassen die entsprechende Versorgung zukommen. Und wenn dann im Laufe einer möglichen Therapie oder was auch immer herauskommt, ist nicht so, ja, dann muss man die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Aber ich sag mal, ein grundsätzlich wohlwollender Umgang mit diesen Veteraninnen und Veteranen ist, glaube ich, was wir denen tatsächlich schuldig sind.
Das ist genau das, was wir in unserem Podcast auch ausführlich beleuchtet haben. Herr Bonert, lassen Sie uns zum Ende noch mal ein bisschen wegschwenken, auch vom Veteranentag, obwohl das letztlich ja auch mit dem Thema Anerkennung zu tun hat. Wie weit sind wir aus Ihrer Sicht auf dem Weg hin zu einer besser ausgestatteten Bundeswehr und wird Geld allein die Probleme tatsächlich lindern können, jetzt wo der Verteidigungshaushalt ja massiv aufwachsen soll, finanziell zumindest?
Ja, wir haben die Bundeswehr seit Beginn der 1990er Jahre, wir sprachen schon über 30 Jahre Auslandseinsatz, hätte ich kaputt gespart und das hat sich in der ganzen Breite niedergeschlagen, bei Personal, Material, Infrastruktur. Und wir sind seit Februar 2022 sehr langsam dabei, das Ganze wieder hochzudrehen. So, ich glaube, dass die neue Regierung da ein sehr klares Statement gesetzt hat. Im Grunde scheint ja der große Aufweckruf nicht gewesen zu sein, der Februar 22, weil da war ein Jahr später alles wieder im Ruhemodus, sondern der große Aufwachgong, der kam im Grunde erst im Februar 2025, also dieses Jahres, als nämlich J.D. Vance eine Rede gehalten hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz und kurz danach die Eskalation mit Zelensky im Oval Office stattgefunden hat, wo mir erstmal deutlich klar geworden ist, Achtung, Achtung, wir haben jetzt nicht nur mit einem Epochenbruch, wie der Bundespräsident es zu tun, also eine Zeitenwende, weil Russland die Ukraine überfallen hat, sondern es ist ein doppelter Epochenbruch. Wir müssen schauen, ob diese transatlantische Beziehung, also unser Verhältnis zu den USA, ob das eigentlich noch so stabil ist, wie wir bisher davon ausgegangen sind und ob im Falle einer Eskalation an der Ostflanke möglicherweise alle 32 NATO-Staaten wirklich gemeinschaftlich die Bündnisverteidigung übernehmen würden. Also erst dieser mögliche geringere Einbringung der USA hat erstmal dazu geführt, dass wir gesagt haben im Februar, noch bevor die neue Regierung in Amt und Würden war, Aussetzung der Schuldenbremse ab 1% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr und 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur, die ja auch, ich sag mal, auf Bundeswehr einzahlt, wenn man Straßennetz, Schienennetz und so weiter damit in den Blick nimmt. So, Bundeswehr ist in einem Riesenspagat, nämlich zwischen Personal, Material, Infrastruktur, die marode sind oder runtergewirtschaftet. Wir haben jetzt ganz, ganz viel Geld, haben einen Riesenauftrag. Wir bauen eine Panzerbrigade in Litauen auf, wir sind immer noch in Auslandseinsätzen, wir bilden Ukrainer aus, wir sind in einer Reorganisation, wir machen den Operationsplan Deutschland und so weiter. Jetzt haben wir ganz viel Geld und das müssen wir jetzt erstmal umsetzen können. Ich glaube, dass mit der neuen Regierung da jetzt ordentlich Druck drauf kommt. Aber nochmal, wir sehen die Debatten, ja, die Militarisierungsdebatten, die erklären das, was Russland dort tut, ist hochrüstet, ja, wie viele Soldatinnen und Soldaten es jetzt schon mehr hat als bei Kriegsbeginn, die 40% ihres Haushaltes in Kriegswirtschaft packen und so weiter. Also ich sage mal kurz zusammengefasst, wir sind jetzt auf einem guten Weg, wir haben aber einfach keine Zeit. Wir müssen richtig Gas geben und müssen auch Industrie schnell befähigen, in großen Mengen Material und Gerät zuzuliefern. Und wir müssen natürlich auch in der Wehrpflichtdebatte mal ganz konkret darüber sprechen, ab welchem Punkt wir denn von dieser Freiwilligkeit tatsächlich in verpflichtenden Anteil übergehen können.
Damit sind wir beim Thema Personal. Ich hatte ja die Zahl von 60.000 schon angesprochen, die der Verteidigungsminister neulich genannt hat. Also 60.000 zusätzliche Kräfte, die man eigentlich bräuchte. Ist das überhaupt erreichbar? Die Bundeswehr tut sich ja derzeit schon schwer, sich von, im Moment sind es 182.000, auf die Zielmarke 200.000 zuzubewegen. Das ist ja in vielen Jahren eben nicht erreicht worden.
So ist es. Obwohl wir inzwischen tatsächlich ein sehr professionelles und hochqualitatives Marketing machen, muss ich wirklich sagen, hat die Bundeswehr in den letzten Jahren wahnsinnig dazugelernt. Und auch so ein Veteranentag zahlt natürlich auf das Image der Bundeswehr und möglicherweise auf die Personalgewinnung ein. Mir persönlich und auch uns als Deutscher Bundeswehrverband fehlt die Vorstellungskraft, wie wir auf vielleicht 240.000 Soldatinnen und Soldaten kommen sollen mit einer Freiwilligkeit. Das ist für mich ganz, ganz schwer nachvollziehbar, wie das gelingen soll. Natürlich kann man die Bundeswehr attraktiver machen und kann das, was an der Bundeswehr attraktiv ist, und das ist ja eine ganze Menge, kann das noch weiter herausstellen. Ja, Führerschein, Sprachen, sinnstiftender Auftrag, Qualifizierungsangebote und so weiter und so weiter. Ob das aber reicht, um diese Zahlen zu füllen, das bezweifle ich sehr stark. Und wir haben Ende dieses Monats den NATO-Gipfel. Und auf diesem NATO-Gipfel werden wir vermutlich massive Mehrforderungen auch in Richtung Deutschland haben, sowohl was unser Material angeht, als auch was unser Personal angeht. Und ich habe sogar meine Zweifel, ob die Zahl, die Boris Pistorius da genannt hat, ob die ausreicht, ehrlich gesagt. Ja, weil eben alles, was an Verteidigungsplänen existiert, immer von einem vollen Einstieg der USA ausgeht. Und die sind in diesen Plänen mit allem, mit Material, Personal und so weiter, Aufklärungskapazitäten, Deep Strike-Fähigkeiten und so weiter, sind die zu einem Drittel oder mehr als einem Drittel drin. Und wenn wir sagen, wir müssen uns als Europa emanzipieren und müssen selbstverteidigungsfähig werden, dann kann es sogar sein, dass es eher 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten werden. Und da sprechen wir noch gar nicht über die Reserve, wo wir fast 1 Million brauchen, um auch nachhaltig in einem möglichen Konflikt in der Lage zu sein, unser Land und unsere Bündnisgrenzen zu verteidigen.
Das heißt, das wären dann 80.000 aktive Soldatinnen und Soldaten mehr, die man bräuchte.
Ja. Die Zahl schwankt, die ich so aus NATO-Kreisen höre, was da Ende dieses Monats auf uns zukommt, zwischen 240.000 und 260.000 Aktiven. Und die Verteidigungspläne Europas kennen, also die sind natürlich rot eingestuft, aber oder der NATO kennen, sage ich mal, ist von Deutschland eine Stärke von um die 460.000 Soldatinnen und Soldaten erforderlich. Ja, also um die Verteidigung Europas im Rahmen der NATO einzuzahlen, 460.000 Soldatinnen und Soldaten, wovon, ne, je nachdem, wie man das rechnet, eben 260.000 dann die Aktiven sein könnten und 200.000 kaltstartfähig, unmittelbar einrufbare Reservistendienstleister.
Das heißt, ich höre da, um zum Schluss zu kommen, zwischen den Zeilen heraus, Sie haben eher die Sorge, dass die Bundeswehr, dass die Truppe damit vielem überfordert wird, was da an Aufgaben auf sie zukommt.
In der Bundeswehr übernehmen derzeit immer weniger Menschen immer größere Aufgabenpakete, die Wehrpflicht wieder einzuführen, ja, oder ein Wehrdienstmodell mit verpflichtenden Anteilen oder von mir aus auch eine allgemeine Dienstpflicht, wenn dann diese Verfassungsänderung durch den Bundestag geht oder eine Wehrpflicht für Mann und Frau. Das wäre eine Möglichkeit der Bundeswehr, wirklich mal wieder etwas zukommen zu lassen, mit dem sie dann auch umgehen und arbeiten kann. Die Bundeswehr braucht natürlich Zeit, ne, wobei wir jetzt schon mittendrin sind, ihre Infrastruktur, ihre Ausbildungskapazitäten, ihre Ausrüstung und so weiter wieder auf das vorzubereiten, was eine Wehrpflicht von ihr verlangen würde. Also man kann jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, wir ziehen alle Menschen eines Jahrganges wieder in die Bundeswehr ein. Aber das sukzessive Hochfahren, und wir haben diese Zahl 2029, möglicher Angriff Russlands auf NATO-Gebiet, die haben wir vor Augen. Dieses sukzessive Hochfahren ist jetzt unbedingt erforderlich und wir sind als Bundeswehr mittendrin. Ich glaube, wir können es schaffen, aber wir brauchen von allen Seiten Unterstützung, müssen verstehen, dass Verteidigung eine gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Aufgabe ist. Und dafür nochmal zu guter Letzt zahlt auch dieser Veteranentag oder daran zahlt dieser Veteranentag ein. Ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Hörerinnen und Hörer sich auf den Veranstaltungen in Berlin und wo noch überall in der Republik welche sind, sich blicken lassen können. Und dann schauen wir mal, dass das von da aus auch als Startpunkt gesehen werden kann, dafür noch mehr ins Bundeswehr zu investieren und gemeinschaftlich dieses Land resilient zu machen.
Marcel Bonert war das, stellvertretender Vorsitzender des Bundeswehrverbandes.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Stefan Niemann in Hamburg
und Kai Küstner in Dakar.
Zum Wochenende empfehlen wir euch den Podcast Mission Klima. Das Team untersucht in der neuen Folge eine Studie über die Kosten der Energiewende. Wenn wir ein bisschen weniger Windkraftanlagen ins Meer bauen, behaupten die Autoren, könnten wir satte 80 Milliarden Euro sparen. Der Podcast geht der Frage nach, woher dann die benötigte grüne Energie kommen soll. Hört doch mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.